Liebe Brüder und Schwestern, Sie hören eine Predigt von Bruder Sickens über die Anfänge des Evangeliums. Der Geist zeigt mir deutlich, dass ich das ABC unseres Evangeliums noch einmal behandeln sollte. Denn in der Bibel sagt Jesus bereits, lehret sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Wenn man weiterbaut auf das Fundament des Glaubens, dann ist es nötig, sagt Paulus, dass das Fundament keine Schwachstellen oder Risse zeigt. Oder wenn sogar ein Teil fehlt, wie kann man dort weiterbauen? Machst du es trotzdem, dann stürzt es eines Tages zusammen. Denn, sagt Paulus, der Tag kommt mit Feuer. Manchmal denken einige Christen, dass das Feuer sie nicht erreichen wird. Das ist nicht wahr. Das Entscheidende ist, ob das Feuer dir schadet. Die drei Männer im Feuerofen standen mittendrin. Sie sind sogar hineingeworfen worden. Das Feuer sucht etwas Brennbares in dir. Und das Holz, was früher lebendiges Holz war, aber wenn es in deinem Denken erstarrt ist, brennt es ganz gut. Das gilt auch für Heu und Stroh. Und der Geist Gottes macht darum deutlich, siehe dich selbst einmal prüfend an, ob dein eigenes Fundament tauglich ist. Denn wir wollen das Evangelium von A bis Z in uns aufnehmen. Genau wie Jesus, der sagte, ich bin der Alpha und Omega. Wir lesen nun aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 16, ab Vers 14, wo Jesus ihren Unglauben schalte und ihre Herzenshärtigkeit, dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen, nicht geglaubt hatten. Und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber nicht gläubig geworden ist, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neue Sprachen reden, werden Schlangen aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen, und sie werden sich wohlbefinden. Der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Jene aber gingen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauffolgenden Zeichen bestätigte. Was wir gerade gelesen haben, ist in einem späteren Handschrift gefunden worden. Es gibt sogar Kommentatoren, die sagen, es gehört nicht dazu. Wenn das so wäre, dann wäre der letzte Text aus Markus 16, der Vers 8. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich sehr. Findest du das einen guten Schluss für ein Evangelium? Es ist viel schöner. Geht hinaus in die ganze Welt und verkündiget das Evangelium. Also ist es absurd, auf diesen Teil zu verzichten. Es ist unser Evangelium. Der Kern davon ist die Auferstehung von Jesus Christus. Denn er spricht diese Worte nach seiner Auferstehung. Und er weiß, was er sagt. Und das Opfer ist durch die Kraft des Heiligen Geistes auferstanden. Das heißt, dass es Leben gibt nach dem Tode. Jesus hat es bewiesen. Der alte Bund brachte nur die Vergebung der Sünden, aber der neue Bund bringt und die Vergebung und ein neues Leben. Darum sagt Jesaja, du hast gesündigt? Nun, sagt Gott, ich gebe es dir doppelt zurück, erst die Vergebung und auch ein neuer Anfang. So ist Gott. Und die Vergebung haben wir durch das Blut Jesu, unser Herr. Er ist wahrlich für dich gestorben. den Lohn der Sünde werde ich für dich einkassieren und die Sünde werde ich auch für dich tragen. Was möchtest du noch mehr? Ich möchte noch mehr leben. Auch das gibt dir Gott, denn er ist gut und gibt den Überfluss. Und wir haben es an Jesus gesehen, wie gut Gott ist. Das ist unser Evangelium. Johannes spricht in einem anderen Brief über die drei Zeugen im Himmel. Und der Himmel ist nicht etwas, wohin man später hingeht, sondern es ist die unsichtbare Welt, in der du jetzt lebst. Du hörst da nicht mit deinen irdischen Ohren. Du fühlst nicht mit deiner Haut und du siehst nicht mit deinen irdischen Augen. Wir sind mit den unsichtbaren Dingen beschäftigt, um die Menschen mit geistlichen Augen und geistlichen Ohren zu sehen und zu hören. Wer sehen und hören kann, der zeigt und spricht, was der Geist der Gemeinde zeigt. Durch das Üben deiner Sinnen wirst du erwachsen, sagt der Hebräerbrief. Dann kannst du die feste Speise auch vertragen. Es ist wichtig, die Sinne deines inneren Menschen zu entwickeln. Und das ist viel besser als die Entwicklung deiner Sinnesorgane, die du auf Erden hast. Du bist jetzt mit den unsichtbaren Dingen beschäftigt. Und wenn du mit dem Heiligen Geist eine Einheit bist, das heißt richtig abgestimmt bist, dann wirst du staunen, wie die Gaben sich entwickeln. Das ist entscheidend. Es gibt drei Zeugen im Himmel, der Vater, das Wort und der Geist. Der Vater zeugt. Jesus sagte auch in der Schrift, der Vater zeugt von mir. Ist das nicht wunderbar, dass das Zeugnis Gottes hinter dir steht? Dass er sagt, seht, das ist eins meiner Kinder. Das ist mein Erstgeborener und die anderen kommen danach. So zeugt Gott von dir. Und wenn du die Werke tust, die der Vater dir aufgetragen hat, zeugt der Vater mit dir. Das zeigt, dass Gott mit dir ist. Das zeigt die Dinge, die du tust, denn die Dinge kannst du doch nicht aus dir selbst tun. So sieht man, dass eine übernatürliche Kraft wirksam ist in der unsichtbaren Welt. Und der Sohn und der Geist zeugt von uns. Er bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Wie? Aus der Frucht in deinem Leben. Du bringst nämlich eine geistliche Frucht hervor. Denn ein Baum erkennt man an seinen Früchten. Was ist nun der Kern der Sache? Jesus steht inmitten seiner Jünger und sagt, warum habt ihr nicht geglaubt, dass ich auferstanden bin? Warum seid ihr hart? Er nimmt es seine Jünger übel. Er hat es so oft gesagt, seid ihr so träge geworden in eurem Denken? Er sieht die Menschen um sich herum und sagt, verkündige nun dieses Evangelium. Denn Jesus wusste genau, was er sagte. Als Mensch war Jesus ganz normal und mit dem Vater tat er alle Dinge im Glauben. In Schwachheit ist er gekreuzigt. Der König der Juden stand auf dem Kreuz. Schöner König. Und sie huldigten ihm heuchelnd. Aber Jesus ging darauf nicht ein, auch auf die Kritik nicht. Er zeigte auch nicht, dass er recht hatte, sondern schwieg und führte den Plan Gottes aus in seinen Schmerzen und voller Mühe, bis er es ausschrie, es ist vollbracht. Stell dir vor, er hätte aufgehört und wäre vom Kreuz heruntergegangen und hätte zum Vater gebetet um 12 Legionen Engel. Was wäre dann passiert? Er wäre nicht für dich gestorben. Und dafür hatte er nun gewählt. Er musste diesen Becher trinken und er hat es für dich, für uns getan. Und der Tag wird kommen, dass jedes Knie sich beugen wird. in der unsichtbaren Welt müssen die Engel und auch die Teufel bekennen, Jesus ist Herr. Und das ist das Evangelium, das wir predigen. Durch ihn hat es angefangen, die Wiederherstellung der Schöpfung, und er ist aufgefahren, sitzend zur Rechten Gottes und hinterließ einige Menschen. Und nun zu euch. Macht weiter mit der Wiederherstellung der Schöpfung. Du bist auch ein Teil dieser Schöpfung. Im Kern wirst du wiederhergestellt werden, denn Gott liebt kein Flickwerk, denn das reißt wieder. Er heilt dich ganz, dein Wesen. Er gibt dir dein eigenes Gesicht wieder zurück. Ist das nicht wunderbar? Du brauchst keine Maske mehr. Du brauchst dich nicht religiös und fromm zu zeigen. Dein eigenes Gesicht, deine eigene Art und dein Wesen bekommst du zurück. Das war wohl vorhanden, aber es war bedeckt. Der Schmetterling soll zum Vorschein kommen, nicht die Raupe. Das ist nur ein Zwischenstadium. Das ist, was Jesus meint, wenn er sagt, suchet das Verlorene. Denn es ist verloren gegangen. Der gewöhnliche Mensch ist zeitlich und freue dich darüber, und mit der Taufe haben wir das Zeitliche gewechselt für das Ewige. Und dieser neue Mensch, das ist der Mensch, so wie Gott es gedacht hat, ein geistlicher Partner. Das Erste, was Gott dir gibt, ist Ruhe. Wie bekommst du die? Wenn du weißt, woher die Sünde kommt. Wenn du weißt, dass deine Sünde und Krankheit verursacht sind durch böse Geister. Diese Schuld, die auf dir lag, vergibt er. Du bekommst deine Ruhe. Denn viele Schmerzen in Geist, Seele und im Körper entstehen durch Unruhe. Es gibt Menschen, wenn sie zur Ruhe kommen, dann verschwinden die Schmerzen. Du wirst dir deiner Unschuld bewusst. Das ist das erste Kleid, das du trägst, ein weißes Kleid. Und darüber kommt das farbige Kleid. Aber das weiße Kleid soll immer deine Leibwäsche sein. Weiß, unschuldig. Gott möchte uns nicht nackt sehen, sondern uns bekleiden mit weißen Kleidern, mit Herrlichkeit. Freut euch über die Kleider. Zeige sie. Das heißt, dass du dein Zeugnis in den Himmel bringst. Da erzählst du in aller Unschuld, womit du dich beschäftigst. Das ist eine Kraft und der Satan kann dich nicht mehr anklagen. Du kennst diese Geschichte von Adam und Eva. Sie waren beide nackt und dann sagt Gott in 1. Mose 3, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? In der hebräischen Sprache gibt es zwei verschiedene Worte für nackt. Das erste bedeutet unbefangen, unschuldig. Das zweite Mal steht für nackt, entblößt. Und wenn du entblößt wirst, dann gibt es nur einen, der dir die Kleider von deinem Leib nimmt. Er hat sie beraubt von ihrer Unschuld. Und so hatte Satan Adam und Eva geistlich entehrt und sie mussten Dinge offenbaren, die nicht von ihnen waren. Sie bekamen auf diese Weise den falschen Herrn. Sie waren beide geistlich unschuldig, reine Unschuldige, und die Menschheit ist eigentlich für Gott gedacht. Der Satan ist da mit Gewalt zwischengekommen. Er hat sie verzaubert, hypnotisiert. Nun, der Satan sah, was Gott besaß. Er begehrte das, was von Gott war. Und er fing an mit Töten, Ehebrechen und fing an zu stehlen. Er stiehlt das Glück und in der unsichtbaren Welt wurde er gesetzlos. Er überwältigte sie und nahm die Unschuld weg. Und da standen sie nun, nackt. Und ich verstehe Paulus, wenn er sagt, ich hoffe nicht, dass ich nackt befunden werde, denn dann ist er seine Unschuld los. Die reine Unschuld mach dich unantastbar. Denn es ist sehr schwer, reine unschuldige Menschen zu verführen, außer durch Gewalt oder Hypnose. Wenn du mit Christus bekleidet bist, bist du bekleidet mit Unschuld. Und dieses Kleid passt jedermann. Überzeuge mich von Sünde, würde Jesus sagen. Wachet auf, bekleide dich, Zion, in deiner Kraft. Kleide dich in deine Prachtgewänder, Jerusalem, du heilige Stadt. Also über dein weißes Kleid auch noch ein Prachtgewand. Ein vielfarbiger Mantel, wie bei Josef. Du bist gekauft und bezahlt und es kostet dich nichts. Ohne Geld wirst du erlöst werden. Jesaja hat es vorausgesagt. Jesus hat es gelesen und sagte, das werde ich tun. So soll man die Schrift lesen. Der wahre Jünger tut, was der Herr sagt. Fange im Himmel an, werde dort aktiv. Wir vertreten den Herrn hier auf der Erde, obwohl wir nicht von der Erde sind, sondern Fremdlinge. Warum? Nun, das irdische Denken liegt uns nicht. Denken in Macht, in Ansehen, in Reichtum, das ist ein verwerfliches Denken, sagt Paulus. Für uns ist es wichtig, die Bedeckung unseres wahren Wesens zu beseitigen. Die Schleier müssen verschwinden. Auch wenn die Schleier sehr leicht um deinen Kopf sind und du sie kaum bemerkst, aber ein anderer kann dein Gesicht nicht sehen. Nimm die Schleier weg, denn du willst entschleiert werden, damit dein wahres Gesicht zum Vorschein kommt. Und die Schleier sind Gedankengespinste. Irgendwo im Alten Testament werden sie verzauberte Schleier genannt. Und wann bist du verzaubert? Wenn du nicht glaubst, was Gott von dir sagt. Dann bist du verzaubert worden durch den falschen Geist, der dich ansieht und sagt, du taugst nichts. Du bist wohl nett, aber du taugst nichts. Du bist eine wertlose Figur und so weiter. Das muss weggetan werden. Die korrupte Gedankengänge von Lüge und Betrug über Gott und Mensch, das ist der Glaube des Bösen. Er taugt nicht. Er ist im Grunde genommen eine große Lüge. Er beeinflusst deine Gedanken, bis du ihm glaubst und dann bekennst, aus mir wird nichts. Nein, halte unter diesem Druck das gute Bekenntnis fest. Jesus hatte das Bekenntnis unter enormem Druck festgehalten. Als er vor Pilatus stand, der ihn fragte, bist du der König? Sagte er, du sagst es. Mit Blut auf seinem Haupt und zerrissenen Kleidern. Ja, ich bin gekommen, um von der Wahrheit zu zeugen. Oh, sagte Pilatus, was ist die Wahrheit? Siehe doch diese Figur, siehe der Mensch. Gegen diese gewaltige Verachtung wehrte Jesus sich im Himmel. Er dachte, das Wort Gottes hält stand, auch in dieser schwierigen Periode. Wenn du denkst, wie Jesus dachte, dann wirst du ein Herr genau wie er. Denn er ist der Herr der Herren. Dann wirst du ein echter Jünger, der nachfolgt und danach jemand, der ausgesandt wird, ein Apostel. Du bist dann ein lebendig machender Geist. Gott sagt, mach es lebendig, tue es in meinem Namen, sagt Jesus. Aber, sagst du, ich bringe doch alles zu dir. Nun, sagt er, jetzt gebe ich dir den Auftrag. Ich muss lernen, anders zu denken. Gott gibt dir einen Auftrag, einen wunderbaren Auftrag. So bekommst du enorme Schätze und Möglichkeiten in deine Finger. So unvorstellbar. Heißt das, dass du es in deinen Fingern hast, um einen geistlich zertrümmerten Menschen wieder aufzurichten? Ja, und kein keine andere Therapie kann das. Suche doch nun einmal das Verlorene. Bleibe nicht immer mit dem Blick zueinander gerichtet, in einem gemütlichen Kreis, sondern schaue auch mal aus dem Gemeindefenster heraus. Dann wirst du viele Bettler und Missgebildeten finden. Lade sie ein. Dann bist du richtig beschäftigt. Suchet, was verloren ist, spricht der Herr. Wie werden sie es sonst wissen, wenn keiner es ihnen erzählt? Und so hat Jesus uns die Sache übergeben. Bitte fange mal an. In Vers 19 lesen wir, der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen. Auch im Johannesevangelium sagt Jesus, es ist besser für euch, dass ich hingehe, damit der Heilige Geist zu euch kommt. Und der Heilige Geist, der aus mir einen Herrn machte, wird auch euch zu Herrn machen. Lasse dich also erziehen, lasse dich krönen. Benütze die Vollmacht, die du hast. Beschäftige dich mit den Dingen, die ewig geworden sind in dir selbst. Ich denke schon mal, wie ist es möglich, dass so viel Missionsarbeit misslingt? Weil sie geistlich oft noch kleine Kinder sind. Wir werden erst ausgesandt werden, wenn wir erwachsen geworden sind. Du wirst erst ausgesandt in den Himmel. Dort liegt dein Ziel. Schau mal über die Mauer deiner Schafshürde. Und was siehst du? Herumlaufende Schafe, abgemagerte Tiere. Was möchtest du jetzt? Ein kleines Schäflein vom Herrn Jesus sein? Schön in deinem Käfig? Oder sagst du, ich möchte auch ein Hirte werden? Ich möchte heraus. Und du gehst heraus und du suchst. Du bringst die zusammen, die zerstreut sind. Schafe von dieser Hürde und Schafe von anderen Hürden. Bring alles zusammen, siehe, dann bist du ein guter Hirte. In den himmlischen Örtern bist du beschäftigt. Und dort verkündigst du das Evangelium. Du bist ein Bote Gottes und du rufst hinein, die Rettung ist des Herrn. Und wer Ohren hat, der kommt zu dir. Aber im Grunde genommen kommt er zu dem Herrn. Die Rettung ist des Herrn, hat auch Jona einmal gesagt. Er hat recht. Was ist es doch wunderbar, in dieser erkrankten Welt eine Medizin zu haben für alle Krankheiten. Gottes lebendiges Wort. Verkündige dieses Evangelium der ganzen Schöpfung, das heißt die unsichtbare und die sichtbare Welt. Was tat Jesus, als er nachts betete und er manchmal stundenlang alleine war? Er wird viel gelesen haben und mit seinem Vater darüber gesprochen haben. Aber er hatte auch gekämpft, damit der Weg wieder frei wurde, um das Evangelium zu verkünden. Denn im Himmel willst du den Menschen erreichen. Das heißt, dass du den menschlichen Geist erreichen möchtest. Und dort gibt es oft viele Schleier bei den Menschen, die erstmal richtig beseitigt werden müssen, um den Menschen zu erreichen. Es ist eine harte Arbeit und du bist damit viel beschäftigt, aber es ist eine schöne Arbeit. Verkündige es den Dämonen. Wie werden sie reagieren? Gott ist gut, rufen wir. Was tun sie? Sie zittern. Lasse dich nie einschüchtern durch irgendwelche Umstände, sondern verkündige ihnen das Evangelium und sie werden zittern. Sie müssen ihre Knie beugen, erzähle es auch den Engeln, denn sie begehren auch hineinzuschauen. Erzähle es ihnen. Im Alten Bund mussten Engel Gedanken Gottes übernehmen und es den Menschen überbringen. Aber im Neuen Bund sehen wir eine einmalige Situation, dass wir die Gedanken Gottes in uns haben, und es den Engeln verkündigen. Jesus sagt in Vers 15 von Markus 16, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Mit der ganzen Schöpfung wird die unsichtbare und die sichtbare Welt gemeint. Wir sind vor allem gerichtet auf die unsichtbare Welt, in allem, was wir tun. Denn sehet, sagt Johannes, ich sah einen neuen Himmel und danach eine Erde. Und wie sollen wir das verstehen? Als Wirklichkeit und Bild. Was sich in deinem Inneren, deinem Geist abspielt, ist eine Sache, und was sichtbar wird, ist die Erde. Das ist das Sichtbare, und darum suchen wir einen Weg im Himmel. Jesus hat uns beauftragt. Er hat es uns übergeben. Und welche Menschen sucht er jetzt? Die Engel sangen es bereits. Friede auf Erden in Menschen des Wohlgefallens. Da steht, bei Menschen mit einem guten Willen. Und was ist ein guter Wille? Das ist, dass du deinen Willen auf das Gute richtest. Gleichzusetzen mit guten Werken. Das sind die Werke, die inspiriert sind vom Heiligen Geist. Das ist gut. Alles andere ist unbrauchbar. Menschen mit einem guten Willen haben gute Absichten. Gott hat Wohlgefallen in Menschen, die guten Willen sind. Jesus sagt auch in Johannes 8, der Vater hat mich nicht allein gelassen, weil ich alle Zeit das ihm Wohlgefällige tue. Es hat mit Wohlgefallen zu tun, das heißt, dass du werkst zur Ehre von jemandem, der seine Augen wohlgefällig auf dir ruhen lässt, weil du gute Arbeit verrichtest. Der Vater, der das Verborgene sieht, sieht den inneren Menschen. Jesus sagt auch in Johannes 8, der Vater hat mich nicht allein gelassen, weil ich alle Zeit das ihm Wohlgefällige tue. Es hat mit Wohlgefallen